Heute zu Gast einer der erfolgreichsten deutschen Digitalunternehmer aller Zeiten, E-Commerce- und Software-Legende Stefan Schambach.
Du hast irgendwie, zumindest gibt es die Legende, wenn man ein bisschen über dich liest, irgendwann auf einer Messe irgendwie Tim Berners-Lee kennengelernt, den Erfinder der Internettechnologie, und der hat dir auf einer Diskette irgendwie Software mitgegeben.
Ja, der wollte die dort drüben reinstecken, in den Cube, in den Schlitz oben rechts, ja, in den Next Cube.
Okay.
Ja, also der kam da eben, war ein junger Mann und hat gesagt, hier, ich habe was Neues, das heißt World Wide Web, musst du unbedingt ausprobieren.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Bevor es gleich mit dem Stefan Schambach Podcast losgeht, machen wir noch einmal etwas, was wir in der letzten Woche schon mal gemacht haben. Und zwar, wir sprechen mit einem Freund, einem Partner, in dem Falle mit Stefan Mölling von Media Impact, den ich schon persönlich seit vielen, vielen Jahren kenne. Wir haben uns irgendwann beim Hallenfußball kennengelernt. Mittlerweile ist Stefan mit Media Impact regelmäßig bei OMR natürlich präsent. In der letzten Woche war sein Kollege Carsten Schwecke hier zu hören. Jetzt habe ich nochmal kurz Stefan angerufen und wollte mal hören, Stefan, wie sieht es bei euch aus? Hat sich der Markt ein bisschen aufgeklärt schon oder siehst du eine Tendenz? Was ist da sozusagen an der Werbemarktfront sozusagen zu beobachten?
Ja, hi Philipp. Wir sehen da weiterhin relativ große Verunsicherungen, je nach Branche mal mehr und mal weniger. Aber einige wollen wieder richtig Gas geben in der Kommunikation. Und was wirklich ganz spannendes aktuell ist das Thema, dass was früher ASAP hieß und morgen fertig sein sollte, das muss irgendwie gefühlt heute fertig sein. Also Schnelligkeit ist aktuell der Faktor Nummer eins, um in diesen Marktgegebenheiten da noch punkten zu können. Gerade eben noch vor 2 Stunden Brainstorming gehabt mit einem Kunden, passiert uns sonst irgendwie am Wochenende auch nicht so häufig.
Was kommunizieren denn die Werbetreibenden, die jetzt rausgehen mit Kampagnen, was kommunizieren die so?
Ja, zum einen wird natürlich konkret Bezug genommen auf das Thema Corona an sich. Einige bedanken sich bei ihren Mitarbeitern, andere bei ganz anderen Berufsgruppen und gehen da auf einen starken Solidaritätscharakter. Und ganz andere sind schlicht und einfach dabei, ihre Produkte auch weiterhin in den Markt zu pushen. Denn wie würde der Hesse sagen, Lebe geht weiter.
Okay. Und ihr habt ihr weiterhin eine Kampagne am Laufen, die ungewöhnlich ist? Der Carsten hat da letzte Woche schon mal erzählt. Sag mal ein paar Worte dazu.
Ja, die Wir für euch Kampagne, die läuft echt megamäßig an. Und auch nach dem Aufruf von Carsten letzter Woche haben wir viele, viele Anfragen bekommen zu diesem Thema Charity Media Budget, bei der wir Corona-Hilfsthemen pushen wollen. Und ganz konzernunlike werden wir damit sogar nächste Woche schon an den Start gehen. Also ich fühle mich gerade wie in so einem Corporate Startup. Ist ganz cool.
Okay. Und ihr sagt weiter auch alle irgendwie im Homeoffice, es macht alles Mobile Work mäßig dabei bei Media Impact bei Springer?
Ja, wir sind weiterhin zu Hause oder wo auch immer. Auf jeden Fall nicht im Office. Aber was wir echt merken jetzt nach 3 Wochen, wir sind ja schon am 11. März ins Mobile Office gegangen, ist das Zwischenmenschliche. Also auch mal Leute wieder so in echt zu sehen und nicht nur im Videocall. Also das fehlt ganz doll. Und unser letzter Thank God is Friday Abend ist brutal eskaliert. Ich glaube, der ging irgendwie per Videocall von 4 bis 1/2. Also großer
okay.
Spaß irgendwie.
Okay. Dann lass noch mal, bevor wir uns hier wieder auch verabschieden, noch mal ganz kurz sagen, so viel Zeit muss sein, und das ist ja auch ein Teil des Plans, dass du noch mal kurz sagst, was man bei euch aktuell bekommen kann. Also was ihr gerade über die ganzen verschiedenen Springer-Medien Werbetreibenden anbietet.
Ja, also wir profitieren natürlich aktuell von der riesengroßen Nachfrage der Bevölkerung nach News, nicht nur rund um Corona, sondern insgesamt ist es einfach eine große Begierde nach Nachrichten da. Da helfen natürlich unsere großen, aber auch etwas kleineren Marken total. Also wenn jemand was kommunizieren möchte, dann kann er das herzlich gern bei uns tun. Wir sind da, wie ich eben schon gesagt habe, auch im Moment, ich glaube, schneller denn je. Das ist wirklich Wahnsinn. Und mit der Aktion, die Carsten letzte Woche ja auch schon angeteasert hatte, Wir für euch, sind wir auch dabei, nicht nur im Charity-Bereich unterstützend tätig zu sein, sondern wir helfen eben auch klassischen Firmen da aktuell dabei, dass sie nochmal zusätzlich mit Mediavolumen unterwegs sind, wenn sie uns auch bei dieser Aktion supporten. Und wir sind eben auch gerade dran an Themen, was kommt denn nach Corona? Also es muss ja irgendwie nochmal richtig weitergehen und stehen da auch für jegliche Schandtaten zur Verfügung. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch alle gemeinsam wieder Richtung Licht am Ende des Tunnels schauen.
Okay, also wie beim letzten Mal auch, wer da was machen möchte, Interesse hat, jetzt hier zuhört, kann natürlich uns schreiben, mir schreiben, aber auch dir. Ich glaube, Kontakt ist irgendwie Stefan.Mölling at mediaimpact.de, ne?
Genau, kommt alles an. Keiner kommt in Spam. Und ich freue mich total drauf, dann total verrückte Sachen gemeinsam zu entwickeln.
So viel von Stefan, mit dem ich schon wieder vor Jahren im Käfig in Hamburg gezockt habe. Jetzt ist er mittlerweile in München und kreuz und quer unterwegs. Danke dir, Stefan.
Vielen Dank, okay. Philipp, und bis bald im Käfig.
Ja, alles klar.
Was? Sonntags Podcast bei OMR und ein echtes Juwel. Wir haben den Podcast aufgenommen, bevor Corona ausbrach, und ich saß in Berlin vor einigen Wochen zusammen mit Stefan Schambach. Stefan Schambach ist der Gründer von Demandware, von Intershop, hat damit viele 100 Millionen verdient, dieses Unternehmen verkauft, zwischen Jena und den USA pendelnd, wirklich ein Urgestein der deutschen Szene. Es kommen unglaubliche Passagen vor, wie er irgendwie Tim Berners-Lee traf und das Internet quasi auf einer Diskette kennenlernte, wie seine Firma schon mal Milliarden wert war, dann wieder weg. Er hat einfach so ein bewegtes Leben, viel erreicht, ist jetzt wieder ganz neu unterwegs mit einer neuen Shop-Software-Lösung, New Store, und es hat mir Spaß gemacht, auch weil der Stefan jemand ist, wenn man den Podcast gleich hört, der ist jetzt nicht sehr euphorisch, sehr extrem sachlich, extrem nüchtern, ist halt ein sehr tech-verliebt, sag ich mal. Und das war, glaube ich, dann auch ganz reizvoll, ihn so ein bisschen zu provozieren oder die Sachen rauszuholen, die er so zu sagen bereit ist. Und immer wieder gab es dann sehr schöne Passagen in dem Gespräch. Und ich habe mich einfach sehr gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat, mich zu treffen in Berlin. Und ja, vielleicht auch mal was anderes. Wir haben natürlich entsprechend gar nicht über Corona gesprochen, weil es einfach damals noch nicht da war, als wir uns vor ein paar Wochen trafen, in dem Maße zumindest nicht, hier in Deutschland. Und trotzdem, ich glaube, seine Welt hat sich gar nicht so sehr geändert, und bin mir sicher, der eine oder andere wird gleich viel schmunzeln und hört jetzt einer echten deutschen Digitallegende zu. Direkt rein in den Podcast mit Stefan Schambach.
Was? Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo Phil.
Erzähl mal so ein bisschen für jetzt die jüngeren Hörer, die es nicht ganz mitbekommen haben oder noch nicht alles lesen konnten. Du bist ja schon seit, weiß nicht, 95, 96 unterwegs, mit 20 angefangen.
Im Schnelldurchlauf kann ich das mal kurz erzählen. Also ich habe eigentlich Physik studiert, dann kam die Wende, dann habe ich eine Firma aufgemacht, weil ich dachte, das wäre besser. Die habe ich dann verkauft und kurz danach Intershop gegründet, was praktisch E-Commerce mit erfunden hat, den Shopping Cart erfunden hat. Und damit ging meine Karriere als Softwareunternehmer sozusagen los, und das war so um 94. Ne? Und also Intershop kennen viele, die Jungen vielleicht nicht so. Das war praktisch eine E-Commerce-Software zum Selbstinstallieren, Selbstbetrieb, Eigenbetrieb. On-Premise würde man es nennen, auf einem Server im eigenen Rechenzentrum, wurde an große Firmen verkauft. Diese Art, Software zu betreiben, hatte irgendwann ein Verfallsdatum. Und es kam das Blasen der Dotcom-Blase. Und danach habe ich nochmal neu angefangen mit der Firma Demandware. Und wir haben E-Commerce ins Cloud gebracht. Ja? Also die echte Cloud-E-Commerce-Plattform, Demandware, haben wir 2004 gegründet, sehr erfolgreich, ist auch an die Börse gegangen, 2016 von Salesforce gekauft worden für 3 Milliarden.
Das ist, sagst du so entspannt, 3 Milliarden, das ist ja ein Monster-Ding. Und also das war für dich einfach der absolute Game-Changer, nehme ich an, auch sagen wir als Person.
Na gut, also Intershop fand ich auch schon gut, aber ich hatte das Gefühl, ich konnte das nicht richtig so ausbauen, wie ich wollte, weil der Dotcom-Crash dazwischen gekommen ist. Also wenn man sich das nochmal vor Augen führt, was da eigentlich passiert ist, es haben viele aus der Old Economy in E-Commerce-Technologien aus Furcht vor der New Economy investiert. Also aus keinen wirklich guten
Motiven, ne?
Plan heraus, sondern weil sonst Amazon vielleicht zu Problemen werden könnte, wenn man sich nicht selbst damit beschäftigt. Was ja letzten Endes auf lange Sicht auch richtig war. Ja. Aber damals kam es zu diesen Platzen der Spekulationsblase. Damit fiel die Finanzierungsgrundlage vieler Dotcoms weg. Damit fühlten sich die etablierten Unternehmen und Retailer und Marken weniger bedroht und stellten praktisch von einem Tag auf den anderen die Investitionen in E-Commerce-Technologie ein. Und da war ein, sag ich mal, nuklearer Winter von 3 Jahren, ja, also bis 2003, bis 2004 teilweise hinein, wurde sehr wenig, kaum etwas in E-Commerce-Technologie investiert.
Und da war dann, vor euch dann, der Markt war tot, es gab kaum Kunden, es gab niemanden, der euch, dem ihr hättet arbeiten können.
Gut, also zumindest, wir konnten mit der bestehenden Kundenbasis arbeiten. Wenn wir die nicht gehabt hätten, gäbe es die Firma nicht mehr. Aber wir konnten nicht wachsen. Also wir konnten nicht ernsthaft wachsen, nicht mit Produkten. Ne? Und es gab auch noch eine zweite Ursache. Und die zweite Ursache war, wie gesagt, dass der Eigenbetrieb von komplexen Systemen neben ERP ist ein E-Commerce-System ja mindestens genauso komplex mit all seinen Komponenten. Ja, mit Firewall und Load Balancer und Storage und Backup und was nicht alles. Ja, und Payment-System. Also es besteht aus einer Vielzahl von Komponenten. Ist also ein großer Aufwand, das im Eigenbetrieb laufen zu lassen. Und wir haben das erkannt und haben uns gefragt, ob es möglich ist, eine SaaS-Plattform für Mission-Critical Applications, also Anwendungen, die für den Umsatz eines Unternehmens und für die Außendarstellung also relevant sind. Und ja, damit waren wir ab 2004 am Start. Es hat lange gedauert, die doch sehr konservativen Marken zu überzeugen, dass das okay ist, das nicht im eigenen Haus zu betreiben. Aber es hat sich total durchgesetzt.
Also du bist sozusagen ein Mensch, der immer B2B-Lösungen gebaut hat, um es mal ganz pauschal zu sagen.
Ja, B2B2C.
Ja, genau. Aber so eine Software, mit der dann verschiedene Markenartikler sozusagen ihre Produkte ins Netz bringen konnten. Und ich habe es mir so gemerkt, also Intershop, da mussten die dann sozusagen die ganze Software kaufen. Demandware war dann schon in der Cloud. Das heißt, sie mussten uns nur noch, das war dann so ein Software as a Service, die konnten das irgendwie anbieten.
Genau, genau, mit einer Umsatzbeteiligung als einzige Vergütung für den Service. Ja?
Okay, das heißt, wie viel Prozent hast du denn da von deinen Händlern bekommen, wenn die so einen Umsatz gemacht haben? Was war dann so deine...
Gut, das waren damals so 1,5-3%.
Okay. Von deren Umsatz?
Ja, von den Größten eben etwas weniger, von den Kleineren etwas mehr.
Bei Demandware, wer war so ein großer Partner? Was ist eine große Brand, die auf
Demandware läuft?
Adidas. Beispiel. Okay.
Da liefen viele Milliarden drüber. Von okay. Adidas allein.
Aber ich habe gesehen in der Vorbereitung, dass der Umsatz von Demandware, der ausgewiesen wird, ist gar nicht jetzt so krass hoch. Also wenn man den Verkaufspreis sieht, 2,3 Milliarden am Ende, dann habe ich so gelesen, 180 Millionen oder sowas Umsatz. Ist das wirklich so gewesen?
Da müsste man jetzt mal auf die einzelnen Jahre gucken, wann genau. Ja. Aber ich glaube, in dem Jahr der Akquisition war es etwa doppelt so hoch.
Doppelt so? Also dann eher so 350 Millionen Umsatz. Okay, aber es ist ja immer noch vergleichsweise wenig, aber sehr, sehr wertvoller Umsatz, weil es halt
ja gut, also
Kunde ist ja nie wieder weggeht am Ende.
Ja, also, du musst da überlegen, was in dem Umsatz drin ist. Wir haben ja praktisch nie Kunden verloren, es sei denn, die gehen mal ausnahmsweise pleite. Das ist im Fall vom Neckermann ja auch mal passiert ist. Ja. Ne? Aber ansonsten waren die Kunden so zufrieden, dass die einfach immer dabei geblieben sind. Und das Wachstum, was ja im E-Commerce auch bei den Bestandskunden stattgefunden hat, sorgt dafür, dass es um 20-30% unseres Umsatzwachstums ausgemacht hat. Ja? Also einfach nur das Wachstum von den Sprenzkunden, ohne dass wir irgendeinen neuen verkauft hätten. Ne? Und wenn man das hoch interpoliert, ne, sag mal, ich habe jetzt einen Umsatz und der wächst garantiert um 20-30% pro Jahr und der geht nicht weg, ohne dass ich irgendwas in Sales und Marketing investiere. Ja? Da kommt eine andere Summe raus, ja? Von dem, was das eigentlich wert ist, was wir einen gebuchten, vertraglich verbrieften Umsatz schon in der Tasche haben.
Extrem, deswegen extrem, extrem wertvoller Umsatz, nicht irgendein aufgeblasener Einmalumsatz, sondern es ist wirklich, sagen wir, nachhaltiger, extrem profitabel, muss man wenig am Ende mehr für zusätzlich leisten. Um deine Geschichte zu verstehen, also du hast auch beide Firmen in die Börse gebracht. Die Intershop ist dann sozusagen durch diese ganzen Tumulte irgendwann sehr schwierig zu führen gewesen, sag ich mal. Da bist du auch rausgegangen. Die gibt es auch immer noch, glaube ich. Intershop ist immer noch.
Gibt es immer noch,
genau. Als, ich glaube, arbeiten immer noch 300 Leute oder sowas?
Ja, so 360, glaube ich. Sowas, ja.
Aber ist es so gerade eben profitabel, habe ich so versucht raus, also so größer?
Ich verfolge also, das nicht so genau. Ja. Ehrlich gesagt, so genau gucke ich da nicht hin.
Also ich war ja mal, das ist eine Kuriose, zu den Zeiten der New Economy war die, glaube ich, auch mal über 10 Milliarden wert an der Börse. Ne? Also das heißt, da warst du auf dem Papier schon dann damals Milliardär wahrscheinlich.
Ja. War auch schnell wieder weg.
Genau. Und Demandware hast du dann auch an die Börse, also zwei IPOs, jeweils auch Nasdaq, korrekt?
Nein, Intershop war neuer Markt, ja. Eigentlich wollten wir an die Nasdaq gehen, ja? Aber weil die im Sommer 98 eine Schwächephase hatte, haben wir entschieden, wir gehen erst an den neuen Markt und dann an den Nasdaq. Das haben wir auch in dieser Reihenfolge gemacht, aber es war ein Fehler. Okay. Ganz klar. Ne? Also die unsere Hauptbörse, ja, neuer Markt, das ist ja irgendwann dann mehr oder weniger geschlossen worden. Und ja, also mit Demand war New York Stock Exchange.
Das war, New York Stock Exchange, okay.
Ja, also die Amis haben nicht nur eine, sondern die haben zwei Technologiebörsen.
Ja, ja.
Und die New York Stock Exchange war vor vielen Jahren mal eher so für die etablierten Unternehmen gedacht. Aber die haben dann gesagt, wir wollen auch was von dem Technologiebusiness und haben sich entsprechend aufgestellt. Also es,
da kommen wir dann dazu. Eine deiner großen Forderungen ist ja auch eine Technologiebörse in Deutschland. Lass nochmal ganz kurz die Anfänge. Es ist ja kurios. Du hast irgendwie, zumindest gibt es die Legende, wenn man ein bisschen über dich liest, irgendwann auf einer Messe irgendwie Tim Berners-Lee kennengelernt, den Erfinder dieser Internettechnologie. Und der hat dir auf einer Diskette irgendwie Software mitgegeben.
Ja, der wollte die dort drüben reinstecken, in den Cube, in den Schlitz oben rechts, ja, in den Next Cube.
Okay.
Genau.
Das heißt, das war damals, kannte man sich.
Das war nee, so ich kannte den nicht. Also der kam da eben, war ein junger Mann und hat gesagt, hier, ich habe was Neues, das heißt World Wide Web. Müsst du unbedingt ausprobieren. Und wir haben das so ein bisschen damit beschäftigt, aber es war eben auf Anwendungen im universitären Umfeld damals mehr oder weniger beschränkt. Ja, es gab keinen anderen Webserver.
Und was war das für eine Messe, wo man so jemanden trifft?
Es war eine Next-Messe. Da ging es um Next, also die Next-Plattform, ja.
Okay.
Und wir waren dort, weil wir eine eigene Software im Dokumentenmanagement auf Next, das war praktisch vor dem Internet, ja. Oder so, das war vor E-Commerce, ja. ja, wir haben dort ausgestellt.
Und dann bist du also vielen Legenden des Internets begegnet, dem.
Naja, also, was heißt, einigen, ja.
Jeff Bezos auch mal getroffen zu der Zeit damals?
Ja.
Wie war das damals schon?
Das war in Japan auf dem Panel. Also ich meine, es ist lange her. Das ist sehr lange her.
Ach, hast du auch, solche Leute sind dann jetzt mittlerweile aber nicht mehr für dich irgendwie greifbar oder so?
Nein, ich meine, diese Leute haben doch auch so viel zu tun und eine eigene Bubble an, ja, ein eigenes Netzwerk. Also es ist nicht so, dass sich die Großen irgendwie immer treffen. Das passiert nicht.
Ja. Aber bist du denn, ich meine, du bist ja vielen begegnet so in der frühen Phase. Deswegen, das wollte ich einmal so ein bisschen dich fragen. Hat da irgendwer, war irgendwie dir schon klar, wer da sich sozusagen am Ende als der Überflieger herausentwickeln würde?
Ich war immer ein großer Fan von Steve Jobs, auch das kann natürlich heute jeder sagen. Aber ich war schon ein Fan von Steve Jobs, wo den keiner leiden konnte oder wo den keiner kannte oder.
Und da hast du ihn auch mal getroffen?
Ja. Ja, das war auch zu der Zeit von Next. Die Firma lief ja nicht gut oder die lief dann mal nicht mehr gut, weil die PCs leistungsfähiger wurden und auch günstiger waren. Und da war es dann tatsächlich mal so, dass die Gemeinde rund um Next so klein war, dass man sich kannte.
Okay. Und also noch zwei, drei Fragen, dann machen wir damit auch Schluss mit deiner Frühphase. Wie bist du auf Next gekommen? Wie ging es bei dir los? Da warst du 20 oder so zu dem Zeitpunkt. Ne? Das war ja nicht so, dass du da jetzt irgendwie schon im voll typischen berufstätigen Alter warst.
Na gut, also zu dem Zeitpunkt, als Next eine gewisse Popularität im universitären Bereich erreichte, war das einfach die modernste Computing-Plattform, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Also damals gab es ja die Unterscheidung zwischen PCs und Workstations. Also PCs waren für die einfachen Aufgaben wie Textverarbeitung und wenn man irgendwas mit Design, CAD, Video oder irgendwas machen wollte, braucht man eine Workstation. Okay, so von Sun oder Silicon Graphics oder sowas. Und die waren natürlich 10-mal so teuer oder 20-mal so teuer wie ein PC. Und in dieser Zeit kam Next, hatte eine Preisgestaltung ähnlich wie die Workstations, aber man konnte das Ding benutzen. Ja, es hat also eine viel modernere Benutzeroberfläche, eine super moderne Programmierumgebung, die Hardware eine wirklich eine Schönheit, alles da drin. Also das, wenn man die jetzt noch auseinanderschraubt, die Dinger, unglaublich, ja, was die damals an Ingenieurskunst und Liebe reingesteckt haben. Und de facto das Betriebssystem, was die damals entwickelt haben, Next Step, ist das, was heute die iPhones betreibt, ja. Und die MacBook Pros. Das ist im Grunde genommen eine Version von BSD Unix mit dem entsprechenden Oberbau. Aber da ist es entstanden, ja, in den Next-Systemen. Ja.
Aber
also wir arbeiten heute mit etwas, dessen Grundlage tatsächlich in den späten 90er Jahren geschaffen wurde.
Und damals warst du aber vor allen Dingen auch irgendwie, hattest einen Handel mit Elektroteilen, warst du der Anfang bei dir?
Ja, klar, damit haben wir ausprobiert, wie E-Commerce funktionieren könnte. Wir mussten es irgendwie ausprobieren, ja. Und als die Villa dann praktisch erschlagen wurde von Paketdiensten, die was brachten und was mitnahmen, dann haben wir gesagt, okay, das muss jetzt aufhören.
Die Villa war euer Büro damals,
ja, in Jena. Wir machen jetzt Software. Ja.
Okay, und dann nächste Legende aus der frühen Zeit ist, du hättest auch die allererste Samba-Firma mal finanziert oder mitfinanziert.
Das stimmt, ja, die, es war vielleicht nicht die allererste, aber die hieß Alando.
Ah, ist heutige Ebay sozusagen.
Genau, das ist heutige Ebay. Ja.
Und das hast du auch so, man kannte sich, man traf sich und die Jungs brauchten Geld.
Die sind zu mir zur Tür reingekommen in San Francisco und haben mir ein Konzept vorgestellt und ich fand es gut und wir haben dann besprochen, dass wir das so machen, dass es eBay nicht ignorieren kann.
Okay.
Und es hat genau so geklappt. Das war damals so. Das war einfach damals so, wenn man sowas clever gemacht hat, dann, also weil die Opportunitätskosten so hoch waren, ja, dass wenn eBay für Europa was akquirieren konnte und das nicht selber bauen musste, war völlig klar, dass sie es kaufen würden.
Okay. Ja. Und das war zu der Zeit, als du dann schon mit Demandware unterwegs warst, oder war das noch zur Zeit?
Das war Intershop.
Intershop-Zeit, okay. Wer hat dich immer finanziert mit den jeweiligen Firmen?
Venture Capital.
Also auch damals schon in den 90er gab es ja schon sowas wie Venture Capital in Deutschland in der ganz frühen Phase, ne?
Na gut, also damals wusste ich nicht, dass es Venture Capital heißt. Wir haben eine Annonce in die Zeitung gesetzt und gesagt, wir suchen eine Beteiligung, ne?
Und Annonce in der Zeitung gesetzt.
Ja, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, klar.
War damals so.
Unter Angabe einer Chiffre, weil wir wollten nicht, dass die Bank das mitliest, bei der wir eine Kreditlinie haben, die wir nicht bedienen konnten.
Okay.
Und es gab etwa 60 Rückmeldungen, die meisten waren Geldwäsche. Okay. Aber es war, und dann waren ein paar dabei, die wollten einfach nur eine verlängerte Werkbank für Softwareentwicklung im Osten irgendwo haben. Und eine war dabei, die haben gesagt, wir würden gern investieren und du musst es nicht zurückzahlen. Und ich sag, oh, das klingt aber super, ja. Das war dann, das nannte sich dann Venture Capital. Das war, die Firma hieß Technologie Holding, die ist später von 3i gekauft worden. Aber das war eines ihrer wichtigsten Investments. Also das und Brokat. Ja.
Und bei Demandware, wer waren da die frühen Investoren?
General Catalyst und Northbridge. Also zwei bekannte.
Die auch jetzt schon wieder bei deinem aktuellen neuen, da
kommen wir General Catalyst. Ist bei mir ja wieder investiert. Ja. Und ich investiere natürlich selber mit, ja. Also bei Intershop konnte ich das nicht, aber bei Demandware konnte ich es und bei Nustore, bei meiner jetzigen Firma selbstverständlich, konnte ich es auch.
Wie lange bist du noch bei Salesforce geblieben, als die dann Demandware gekauft
haben? Gar nicht.
Sofort raus.
Ich war vorher nur noch im Aufsichtsrat, also unmittelbar vorher. Und als es mit der Akquisition losging, habe ich mich auch aus dem Aufsichtsrat verabschiedet, weil es alle möglichen Interessenkonflikte birgt. Ein großer Shareholder und ein aktives Organmitglied ist. Also das, da bin ich echt ganz froh drüber, dass ich mich dort nicht verbiegen musste für eine große Firma. Ja.
Aber du hattest noch auch relevante Anteile an.
Ja, selbstverständlich. Ja, ja.
Das heißt,
ich war schon der größte Anteilseigner.
Wenn man jetzt über dich liest, kann man ja sagen, ich meine, wenn man dich googelt, dann kommt in die dritte Eintrag-Liste der 1000 reichsten Deutschen so ungefähr, also es hat sich schon richtig gelohnt für dich.
Ja, klar, ich meine, es ist ja letzten Endes Pulver für die nächste Unternehmung, ja.
Und dann hast du wirklich auch direkt gesagt, okay, danach mache ich das neue Ding.
Ich hatte schon angefangen.
Du hast schon angefangen, okay. Und erklär mal, also Pause zu machen oder was anderes zu tun, deine Leidenschaft ist sozusagen Shop-Systeme zu bauen.
Na gut, ich freue mich natürlich auch mal über Zeit zum Segeln und so, ja, aber Nustore ist kein Shop-System. Ich hatte ganz am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, schon mal gesagt, das reine E-Commerce, das ist im Grunde genommen vorbei, ja. Omnichannel ist das wichtige Thema, die Integration von Online und Offline in einem System.
Und das ist,
praktisch, was Nustore macht.
Und das hast du damals dann gesehen, als es losging? Wann habt ihr Nustore losgedrückt?
Ja gut, bei Demandware war schon sichtbar, dass die Marken insbesondere online, offline unbedingt integrieren wollten und nicht wussten, wie. Und technisch ist das hochkompliziert, weil die Systeme in den Filialen natürlich nicht dafür gedacht sind, irgendwas mit online zu tun zu haben und dort auch sozusagen ein Order-Management-System dazwischen liegen muss, was genau weiß, welche Ware wo ist, damit man zum Beispiel auf den Bestand anderer Filialen zugreifen kann. Also Buy Online, Pick Up in Store, Buy Online, Ship from Store, die Sachen, die klingen ganz einfach, die sind auch hochkompliziert. Und wir haben damals bei Demandware versucht, das noch reinzubauen irgendwie, aber das war tatsächlich zu kompliziert und mit dem damaligen Technologie-Stack zu aufwendig. Und gut, dann kam Salesforce und danach hatte ich gesagt, okay, das kann man nochmal richtig machen. Und bei Newstore ist es so, wir machen nichts am Frontend. Ja? Also wir machen eine Lösung, die auf der einen Seite für eine E-Commerce-Website neue Services anbietet. Also zum Beispiel Ship from Store, Pickup in Store. Und die aber ansonsten den gesamten Retail-Teil so organisiert, dass es eine Cloud-Lösung ist und in den Filialen nur iPhones mit einer App benötigt werden, also keine Kassen mehr. Und das löst auf der einen Seite das Order-Management und das Online-Offline-Thema. Auf der anderen Seite ersetzt das ein Kassensystem, ersetzt eine Clienteling-Lösung, die man sonst separat haben müsste, ersetzt und bietet neue Möglichkeiten. Also zum Beispiel kann ein Verkäufer in einer Filiale auch Ware verkaufen in derselben Transaktion, die aus einem anderen Warenlager verschickt wird oder aus einer anderen Filiale. Ja, dazu sind wiederum viel genauere Inventory-Daten über die Filialen nötig, alles Echtzeit und so weiter. Also ist schon eine Aufgabe.
Aber ja. Würde man, ist jetzt Newstore, ist das jetzt komplementär zu einer Demandware? Also,
ja, ist komplementär.
Also ist es keine ersetzende Lösung?
Nein, es ist komplementär und das ist ein Plugin unter anderem zu Salesforce Commerce Cloud, wie es dann umbenannt wurde. Ne?
Wer macht sowas noch? Also kenne ich noch andere Firmen, die sich in dieser genau Wertschöpfungsstufe da jetzt aufgestellt haben?
Nicht mehr der Ernsthaftigkeit und dem Erfolg wie wir.
Erfolg heißt, jetzt seid ihr wie viele Jahre unterwegs?
Na gut, wir haben vor 4,5 Jahren angefangen, aber es ist eine sehr umfangreiche Plattform und die Schwelle ist sehr hoch, die man überwinden muss, damit überhaupt was funktioniert. Ja. Wir betreiben im Grunde genommen die Filialen. Ja.
Das heißt, ihr habt erstmal jahrelang entwickeln müssen?
Genau. Und wir haben jetzt ungefähr ein Dutzend Kunden, bekannte Marken, die live sind, haben aber vor allem in den USA angefangen, Kunden zu gewinnen, weil in Europa eine ganz andere zusätzliche regulatorische Komplexität herrscht. Das ist einer der vielen Gründe, warum man solche Unternehmen doch besser in den USA gründet.
Okay, wobei man muss sagen, du gründest dann Unternehmen in den USA, aber Entwickler und Software hast du tatsächlich in Deutschland häufig, ne?
Ja, sag mal so, ich gründe die Unternehmen in den USA, aber ich habe schon den globalen Markt im Blick und da kann man natürlich auch was in Deutschland machen.
Aber es ist erstaunlich, dass hier die Technologie gemacht wird, weil häufig ist es ja andersrum. Da wird dann irgendwie die Technologie irgendwo anders gemacht, aber und hier wird nur der Markt erobert, aber du hast auch wirklich hier die Entwickler da sitzen.
Ja. Also ich meine, ich habe auch Entwickler in Boston, aber der Hauptteil sitzt in Deutschland.
Mhm. Okay. Und nochmal ganz kurz, der Markt der klassischen E-Commerce-Software, haben wir gerade auch schon mal kurz vorab drüber gesprochen, ist aus deiner Sicht eigentlich vergeben. Das ist für die ganz anspruchsvollen, großen Lösungen, nutzen Salesforce und die etwas einfacheren nutzen Shopify.
Genau.
Dazwischen kommt noch was.
Und dazwischen gibt es auch noch ein paar, aber die haben nicht so eine Bedeutung. Also wie zum Beispiel BigCommerce oder gibt ein paar Deutsche, die mitmachen, also Commerce Tools, Spryker. Aber das sind jeweils kleinere Märkte.
Ich meine, es ist ja interessant, dass neben dir gibt es ja noch einen sehr bekannten, sehr erfolgreichen Deutschen in diesem Space von Shopify. Der Gründer Tobias Lüdke ist ja auch Deutscher. Hast du den das früh auch gesehen, was die da gemacht haben? Den mal gesehen oder beobachtet?
Ich habe ein paar Mal versucht, den kennenzulernen, aber der wollte nicht.
Okay.
Keine Ahnung warum.
Aber es gab keine, also diese Welt ist dann nicht so, dass man sich da kennt oder dass man da irgendwie Überlappungen gehabt hätte oder sowas, dass ihr auf einem ähnlichen Thema unterwegs seid, weil mittlerweile ist ja Shopify.
Ja, es ist natürlich so, dass Shopify auch versucht, die Filialen mit einzubeziehen, aber es ist ein anderer Markt. Ne? Also Shopify hat 1 Million Kunden, die 100.000 Durchschnitt im Jahr Umsatz machen. Dann gibt es noch Shopify Plus, das sind irgendwie 5.000 oder 6.000 Kunden, die 1 Million Umsatz machen, ja, pro Jahr. Und wir würden dort überhaupt nicht mit solchen Unternehmen reden. Ja. Also würden, also aber sagen wir, unsere Kunden sind schon, sag ich mal, 100 Millionen Jahresumsatz plus und die verwenden in der Regel kein Shopify.
Okay, aber das heißt, du hast auch Shopify schon seit Jahren auf der Uhr und,
ja, klar.
Und denkst, wow, wie die das geschafft
haben. Wir haben auch Kunden, die Shopify einsetzen. Das sind allerdings dann wirklich die. Also wir haben, es sind zwei und einer ist praktisch einer der größten Shopify-Kunden, aber die geraten auch schon so an die Grenzen, ja, von diesem System. Es ist für kleine Unternehmen gedacht. Mhm. Es ist für kleine Unternehmen hervorragend geeignet, ja. Aber wenn mehr Flexibilität nötig ist, dann reicht das halt nicht mehr. Ja.
Jetzt hast du gerade beschrieben, was ihr mit Newstore macht. Und wer sind da deine Zielkunden? Also welche Firmen müssten sich das aus deiner Sicht anschauen und für wen baut ihr das? Wen habt ihr da so im Kopf, wenn ihr darüber die Software nachdenkt?
Ja, also wir bauen das für Marken und sagen wir mal Specialty Retail. Das sind weltweit 5.000 bis 7.000 Unternehmen, je nachdem, wie man sie zählt. Große Bekannte wären zum Beispiel also Hugo Boss wäre ein Zielkunde für uns zum Beispiel. Ja. Aber es könnte eben auch ein kleinerer sein wie Burton Snowboards, haben wir gerade gewonnen. Ja. Was die gemeinsam haben, ist Folgendes. Ja. Die designen ihre Produkte selbst, die haben eine sehr große Marge. Ist also kein Wiederverkauf. Ja. Das sind alles, teilweise kontrollieren die Produktion oder teilweise ist das outgesourced, aber zumindest das Design, die Demand Chain, das Marketing, die Marke, das kontrollieren die alles selbst. Die sind alle global in irgendeiner Weise, weil man das einmal in einem Land hinbekommen hat, dann macht das ja Sinn, das irgendwo anders noch weiter zu verteilen. Und als die angefangen haben, hatten die nur Wholesale. Wholesale heißt, dass die anderen Handelsunternehmen sozusagen was verkaufen, zum Beispiel Karstadt, und bei Karstadt gibt es das dann im Regal. Ja. Danach kam E-Commerce und die haben dann angefangen, auch direkt an Endkunden zu verkaufen. Das hatten die ja vorher nicht. Ja. Und jetzt ist der neueste Trend, dass die im E-Commerce eigentlich schon ganz gut geworden sind, Filialen eröffnen oder teilweise haben die schon Filialen. Und warum machen die das? Also Online-Marketing, das ist immer, sag mal, bei eurem Thema, ja, ist sehr teuer geworden. Also die Kundengewinnung, die Neukundengewinnung für so eine Marke kostet online 30% mehr, als das in eigenen Filialen zu machen. Also ein Kunden das erste Mal was zu verkaufen, kostet 30% mehr. Mhm. Ja. Das liegt an dem Duopoly zwischen Google und Facebook. Das kann auch noch teurer werden. Ja. Und die betreiben die Filialen aber anders. Die betreiben die Filialen nicht wie, ja, das ist ein Laden und der hat eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung und wenn der Verlust macht, wird er zugemacht und wenn er Gewinn macht, dann freuen wir uns. Ja. Sondern die werden so betrieben wie eine Website. Sehr datengetrieben, es gibt eine hohe Capture Rate für die E-Mail-Adresse. Alles ist darauf ausgerichtet, zu wissen, wer kauft, weil wenn ihr jemanden zum ersten Mal kauft und später zum Beispiel online weiterkauft, dann kann ich eine Formel aufmachen und sagen, ich habe einen Customer Acquisition Cost, das ist sozusagen aus den Kosten der Filiale ausgerechnet, ja. Ich habe einen Customer Lifetime Value, der vorwiegend, sage ich mal, durch spätere E-Commerce-Käufe zustande kommt. Und dann weiß ich, ob sich der Laden für mich lohnt als Unternehmen. Das hat aber nichts damit zu tun, ob der in sich profitabel ist.
Ja. Also ist dann ob mehr seine so Miete verdient, ja. Was man ja auch über Apple sagt, dass Apple so wahnsinnig erfolgreich ist, unter anderem, weil sie diese tollen Flagship-Stores haben und permanent sozusagen die komplette
Wertschöpfung. Das wäre auch eine einfache Art und Weise zu erklären, was wir machen. Wir liefern das komplette System, was Apple in den eigenen Filialen einsetzt, als Cloud-Lösung.
Für andere. Also wenn jemand einen Flagship-Store aufmachen möchte oder sagen wir mal, über Läden als Marketing-Tool nachdenkt, was ja immer, wie du es gerade beschrieben hast, immer moderner wird, weil die Kundenakquisitionskosten auf einmal witzigerweise in den Innenstädten oder ne, über Ladenmieten umgerechnet günstiger sind als online, der braucht euch. Denn der greift ja nach.
Genau, aber wie gesagt, diese Filialen werden eher wie Websites betrieben. Dort wird auch E-Commerce drin gemacht. Denn wenn ich eine Farb- und Größenkombination in der Filiale nicht bekomme oder es, keine Ahnung, irgendwie im Sporting Goods Bereich ein Spezialzubehör nicht gibt, da kann mir das gleich in derselben Transaktion mitverkauft werden, und zwar ohne, dass der Verkäufer irgendwie zum Computer gehen muss, sondern das geht gleich auf dem iPhone sofort. Mhm. Ja. Und und die Bezahlmethoden, die wir unterstützen, schließen eben auch Gerät zu Gerät, also sagen wir mal vom iPhone zu iPhone oder von Android zu iPhone ein, und man kann Apple Pay, Google Pay, PayPal, Amazon Pay, also E-Commerce-Bezahlmethoden, die fürs Smartphone gedacht sind, im Laden einsetzen. Mhm. Ja. Und die übertragen natürlich auch die notwendigen Daten, um zum Beispiel etwas an die korrekte Adresse zu liefern, ohne dass im Laden getippt werden muss. Mhm. Ja. Also letzten Endes ist vieles von dem, was man aus dem E-Commerce kennt, das kommt in die Filialen. Ja. Und deswegen sind die so viel wertvoller. Denn sie machen nämlich nicht nur, sagen wir mal, Umsatz mit dem Bestand, der im Laden da ist, sondern eben auch Umsatz mit den Beständen anderer Filialen oder mit der Warenlage der Website.
Mhm. Ja. Wie siehst denn du das internetseitig zumindest. Also du hast gerade von dem Duopol gesprochen, dass die Preise, die Klickpreise da immer höher gehen, also Kundeneinkaufskosten. Aber macht es denn überhaupt noch Sinn, überhaupt für Marken eigene Webshops zu betreiben? Also Läden haben wir gerade gelernt, auf jeden Fall. Aber in Zeiten von Amazon oder Zalando ist das nicht auch da schon so, dass man...
Nein, unbedingt. Das ist die einzige Möglichkeit, eine wertvolle Marke aufzubauen.
Also auch, man braucht auch wirklich einen Shop. Also
ja, also ich würde sogar so weit gehen, eine Marke, die sich etabliert hat, die braucht Amazon nicht. Das ist ein... also man muss es sich so vorstellen, wenn es ganz einfach ist, im Internet einzukaufen, also ich muss mich nicht registrieren, ich kann eine Bezahlmethode verwenden, die mir kein Tippen abverlangt. Es ist also genauso bequem wie bei Amazon. Dann kann mich ein Webshop einer Marke, zum Beispiel Burton, in ihre Welt entführen. Ne? Alles ist so designed, wie Burton das haben will. Es gibt Videos, es gibt alle möglichen Content noch ringsherum, der interessant ist für mich als Snowboarder zum Beispiel. Ja? Das geht auf Amazon gar nicht. Auf Amazon ist einfach nur, hier ist es Burton Snowboard XYZ und by the way, Burton muss 20-30% bei Amazon abgeben dafür. Ja. Also Amazon ist letzten Endes für etablierte Marken ein, wenn die da drauf gehen, es ist letzten Endes ein eine Steuer auf die Marke. Das hilft einem nicht, dort eine Marke, da kann man keine Marke aufbauen. Ja. Und das Burton Snowboard würde auf Amazon auch gern mal neben Klopapier gezeigt. Ja. Mhm. Also das ist überhaupt nicht das, was die Marken haben wollen, die ihre Kunden ja gern in ihre eigene Welt entführen wollen. Entweder in der Filiale oder online auf dem Shop. Ja. Also insofern sehe ich es eigentlich andersrum. Also alles, was mit Commodity zu tun hat, da gewinnt natürlich jemand wie Amazon. Keine
Batterien Frage. Und all sowas.
Keine Frage, natürlich. Ja. Es gibt auch viele Spezial- so Nischenentwicklung, was weiß ich, Technologien, Elektronikprodukte und so weiter, für die es sich gar nicht lohnen würde, eine eigene Marke aufzubauen. Wenn die technisch gut sind und funktionieren, dann kann man die auch sehr gut über Amazon verkaufen. Das geht schon alles, ja. Aber eine Marke zu etablieren, wo die Kunden letzten Endes auch für das Markenversprechen mehr bezahlen, das funktioniert schlichtweg nicht auf diesem Marktplatz. Das geht nur mit einem eigenen Kundenzugang. Und dieser eigene Kundenzugang, der lässt sich immer datengetriebener organisieren, nicht nur auf der Website, sondern eben auch in den Filialen. Mhm. Und aus diesem Grund, das ist ja auch irgendwie konsequent, wenn das günstiger wird und besser steuerbar, dann werden Marken auch in sowas investieren. Und zwar global. Ja. Also es betrifft jetzt nicht nur bestimmte Länder, dieser Trend mit den Filialen. Der kommt aus den USA, aber das wird überall gemacht. Mhm. Ja.
Wie ist denn das für euch, jetzt sprechen wir über Marketing für euer Tool, B2B-Marketing ist ja jetzt ja gar nicht so einfach. Also ich meine, wenn du sagst, jetzt habt ihr Burton gewonnen oder Hugo Boss ist ein Zielkunde, ruft dir da an, sprecht dir die an, erklärst du denen das auf Konferenzen, wie gehst du da vor oder bist du auch historisch in den letzten Jahren vorgegangen? Ich meine, du hast jetzt ja wirklich viel Erfahrung, großen Konzernen sehr komplexe Lösungen zu verkaufen, die teilweise ja Customer oder wie heißt das, Sales-Cycles haben von wahrscheinlich bis in einem Jahr, nehme ich jetzt mal an. Ne? Erstkontakt, bis dann jemand Demandware einsetzt, ist ja irgendwie...
Dauert lange. Ja, also gut, also es ist einem, auf der einen Seite möchte man durch gutes Content-Marketing gefunden werden. Ne? Das ist deshalb wichtig, weil selbst wenn man die Liste aller Entscheider hat und deren E-Mail-Adressen, weiß man ja nicht, was in denen ihren Kopf vorgeht. Ja? Man weiß oft auch nicht, ist das jemand, der konservativ ist oder ist das jemand, der eher gern was Neues ausprobieren will. Diese Dinge, die lassen sich nicht einfach so aus den verfügbaren Datenbanken herausziehen. Ne? Deswegen, also wir investieren natürlich in LinkedIn, in unsere Website, in Outreach, in Messen, also überall, wo wir uns in der Weise darstellen können, dass jemand, den das Thema interessiert, uns irgendwie finden müsste. Ja? Soweit so gut, das macht sicherlich jeder. Wir haben natürlich aber auch eine Idee ganz genau, also ziemlich genau, an wen wir im Moment gern, mit wem wir im Moment gern arbeiten wollen. Und die Liste ist viel kleiner. Die ist so, ja, 500 Firmen, ja, vielleicht. Und momentan sind es eben auch, oder bis vor kurzem waren es im Wesentlichen US-Marken oder Marken, die in US einen großen Markt haben. Und wir fangen dieses Jahr an, das in Europa auszubauen. Also wir haben ja noch nicht so viel gemacht. Wir haben einen europäischen Kunden Gunny, den wir auch hier gewonnen haben. Aber das fängt jetzt gerade erst alles an.
Ja. Und eine große Klamottenmarke, ja, muss man sagen.
Genau.
Und ich habe gesehen, du hast, ich glaube, privat bei Mr. Spex investiert.
Ja.
Weil das auch so ein Prototyp ist, das ist ja genau das.
Ah, das ist aber so, der Dirk Graber, den finde ich sehr gut. Den finde ich, das ist ein super, super Unternehmer. Und er hat mich mal gefragt, ob ich nicht will, jetzt gebe ich jetzt eine Finanzrunde, da könnte man.
Okay, das war jetzt nicht so, dass du sagst, ich will mal einen Prototypen schaffen, wo ich zeigen kann.
Nein.
Weil die machen das ja auch, die machen ja auch sehr viel.
Ich finde den als Geschäftsmann gut und ich finde, die entwickeln sich prächtig. Ja.
Okay, es hat aber jetzt keinerlei Überlappung zu.
Nein, also ich würde mich freuen, wenn er auch Newstore einsetzen würde, aber ich kann ihn nicht schlecht dazu zwingen mit meinen, 3% oder was auch immer ich da habe. Ja.
Okay. Warum, also USA einfach, weil es schlichtweg der größere Markt ist oder weil dafür, sagen wir mal, weil dieser Trend, dass Klickpreise so stark gewachsen sind, dass irgendwie die Stores wieder relevanter werden, das ist ja eine neue Strömung eigentlich. Ist die da schon besser sichtbar in den USA und deswegen seid ihr dort oder ist das einfach nur, weil der Markt größer ist, weil du dich da eh zu Hause fühlst oder warum?
Ja, sagen wir so, also der größte Markt für sowas wäre China, aber China ist so zugenagelt für Nicht-Chinesen, es ist so schwierig, dort Fuß zu fassen. Der nächstbeste ist USA. Ja, so. Und USA bietet verschiedene Vorteile, zum Beispiel Zugang zu Finanzierung, sowohl Venture Capital als auch die Börsen, hat man ja schon mal kurz drüber gesprochen vorhin, aber auch einen großen homogenen Markt mit wenig unnötiger Regulierung. Ja. Um mal ein Beispiel zu nennen, was Regulierung angeht, also gut, die Datenschutzverordnung, die betrifft mittlerweile alle, auch US-Unternehmen, ja. Aber es gibt auch weniger bekannte Regulierungen, zum Beispiel Fiscalization. Also Fiscalization bedeutet, dass wenn man eine Filiale betreibt, unterstellt das Finanzamt Mehrwertsteuerbetrug und versucht neuerdings durch sehr komplizierte technische Vorschriften den Herr zu werden. Jetzt denkt man, sowas wird EU-weit standardisiert. Das ist aber nicht so, sondern es gibt jeden Land eine andere Vorschrift dafür, wie das zu machen ist. Also in Deutschland mit einer Hardware im Laden zum Beispiel oder in Frankreich mit einer Zertifizierung und in Italien mit einem Chip im Drucker und so weiter. Ja. Also wir wären niemals in der Lage gewesen, das in Europa hochzuziehen. Das geht schlichtweg nicht. Ja. Und je mehr solche Vorschriften erlassen werden, die im Gegensatz zur Vergangenheit nicht mehr generische Gesetze sind, sondern die technisch sehr detailliert eingreifen, desto schwieriger wird das, Software- oder Technologieunternehmen mit Weltbedeutung in Europa aufzubauen. Also ich würde heute so weit gehen und sagen, so B2B-Bereich ist fast unmöglich. Also ich weiß nicht, ob ich es mir nochmal antun würde. Ja.
Hier in Deutschland überhaupt irgendwas zu gründen?
Also wenn man was Generisches hat, was noch nicht im Fadenkreuz der Gesetzgeber steht, ja, also zum Beispiel waren zwei Unternehmer aus Hamburg vorhin bei mir, die machen eine sehr technische Lösung für Entwickler und Betreiber von Cloud-Plattformen. Ja. Also so etwas kann man nach wie vor machen, aber immer dann, wenn man irgendwie sich in einer Stelle bewegt, wo es viel Regulierung gibt, ist es in Europa so kompliziert. Und meine, in Software müssen viele Millionen investiert werden, bevor daraus ein Erfolg wird. Ja. Wenn man dann jeweils auf ein relativ kleines Land angewiesen ist und dann nochmal investieren muss, um das nächste Land zu ja, also diese Komplexität ist sehr früh in der Unternehmensentwicklung sofort da. Ja. Und die Vorschriften und alles. Ja. Das ist in den USA nicht der Fall. In den USA kann ich eben erstmal loslegen und die Philosophie ist das eher so, bevor nicht etwas passiert, was so schlimm ist, dass man regulieren muss, wird eben nicht reguliert. Hier wird zuerst reguliert.
Ja. Aber ist es denn trotzdem schon da erkennbar, dass Ladenlokale wieder eine größere Bedeutung haben für die Firmen als
Marketing? Ja, natürlich. Es kommt darauf an, für was. Ja, also für die Marken, ja. Die investieren in Filialen. Alle.
Das heißt, wir werden.
Die kaufen auch bestehende Filialen, die in der Vergangenheit bei Franchise-Unternehmern waren, zurück. Also das gibt es ja auch. Dass man sieht das nicht so von außen. Ne? Also sagen wir, die Anzahl bleibt ungefähr gleich, aber in Wirklichkeit ist es so, hat die Marke vorher vielleicht einen Flagship-Store gehabt und 200 waren Franchise-Verträge und die kaufen die jetzt alle radikal auf. Ja, das passiert auch. Mhm. Retail ändert sich einfach. Weg von den Department-Store-Modellen. Also ich muss nicht in Karstadt gehen, wenn ich verschiedene Sachen shoppen will. Das kann ich auch online machen. Ja? Da ist nicht mehr so viel Mehrwert da. Ja? Aber wenn ich zu einer Marke gehe, die ich gut finde, Beispiel bei Burton, ne? Dann will ich ja auch in diese Welt eintauchen, dann will ich kompetente Berater haben, dann will ich, dass die mir alles zu einem Produkt sagen können. Das kriege ich ja vielleicht nicht in Karstadt, wo dann die Qualität der Beratung unter dem liegt, was ich online bekomme. Weil online habe ich ja detaillierte Reviews bei Amazon oder so. Ja? Da kann ich alles lesen. Ja? Also diese normalen Handelsmodelle, wo die vom Wiederverkauf leben, ja, die sind alle in schwerem Wasser. Aber nicht schon seit, nicht erst seit 2 Jahren oder so, schon seit einer geraumen Zeit.
Also an diese Signal, diese Geschichte, Karstadt jetzt neu zu bauen, Kaufhof, alles eins. Das
ist völlig unsinnig.
Meinst du wirklich?
Das wird in 10 Jahren alles weg sein.
Da gibt es jetzt ja neue Projekte, die haben, dass irgendwie aus der Immobilie heraus dann auf einmal auch...
Glaube ich im Leben nicht. Das wird ein paar wenige Flagship-Kaufhäuser geben, die eine Destination sind, wie das KDW. Ja, in jeder großen Stadt kann ich mir das vorstellen, aber that's it. Und der Rest der Immobilien, der muss andersweitig verwendet werden. Also der wird umgewandelt. Ja.
Und zum Teil aber dann halt auch in Marken.
Ja, aber nur in der ersten Etage. Und alles oben drüber wären Büros und Wohnungen. Ja, ja. Die Fläche braucht niemand mehr.
Wie ist denn deine Prognose für das Amazon Endgame? Wenn man jetzt so guckt, oder ist das Online, hat ein Zalando denn eine Chance am Ende gegen Amazon überhaupt online klarzukommen? Hast du da auch eine Einschätzung zu?
Na gut, also Zalando gibt es erstmal, weil es ein Betriebsunfall war, ne? Wir hatten ja gesagt, die erste Firma, die die Sammlers gemacht haben, die hieß Alando, ja? So, und Zalando war sozusagen das Zalando, was von Zappos gekauft werden sollte. Ja. Zappos ist aber von Amazon gekauft worden, und die haben dann beschlossen, wir haben jetzt das Fashion-Know-how, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt keine weiteren kaufen, wir machen das jetzt mal organisch. Ja, ja, und seitdem sind sie Konkurrenten. Ja.
Prognose?
Ja, was heißt Prognose? Ich glaube, also Mode ist doch etwas, das lässt sich besser auf dafür spezialisierten Portalen verkaufen, auch wegen dem Kundenservice-Aspekt. Also insofern ist das, und Zalando ist jetzt nicht die einzige Plattform, ne? Gibt auch
About andere, You, ne? Ganz viele
andere. Genau. Es wird niemals sehr, sehr viele Plattformen geben, aber es gibt, sag ich mal, so ein Dutzend, die sind ganz erfolgreich. Und dabei bleibt's die auch. Können sich auch gerne behaupten gegen Amazon. Es wird einfach nur nicht, es ist nicht denkbar, dass es Hunderte geben wird. Also sehe ich nicht. Ja.
Und irgendwas anderes, was ich gegen Amazon nochmal überhaupt aufrichten kann?
Ich weiß nicht, also ich würde jetzt nichts anfangen als Business, was versucht, einem 900-Pfund-Gorilla was wegzunehmen. Das ist einfach eine schlechte Strategie. Ja, es ist besser, etwas zu machen, was noch keiner macht.
Aber es gibt ja so, sagen wir mal, so ein paar, die dran rumkratzen. Ja. So Walmart ist ja in den USA mit verschiedensten Modellen unterwegs.
Die werden alle nicht mehr sein in 10 Jahren.
Auch mit dem Ganzen, was die da machen, jetzt mit Jet.com, da gibt es ja diese ganzen Geschichten, die sie da versuchen zu bauen. Nee.
Also wenn ich mit Walmart-Leuten zu tun habe, die sind 100-mal bürokratischer als die Amazon-Leute und die verstehen die Technologie nicht so gut, die können da nicht gewinnen. Also sehe ich ganz
Wish vielleicht, ne? Die App, weißt du, so eine App wie Wish oder so?
Ich sag mal, ich finde es gut, dass sie sich Mühe geben, dem etwas entgegensetzen, das ist klasse, ja. Aber die haben natürlich auch eine Kultur, die kommt nicht aus dem Technologiebereich. Ja.
Okay. Was hältst du von diesen ganzen jetzt gerade aufstrebenden D2C-Brands? Also wir sehen jetzt ja gerade, ich glaube, heute oder gestern war der Börsengang von Casper, von den Matratzen. Mhm. Gibt jetzt Warby Parker, gibt es verschiedenste andere im Segment. Siehst du da irgendwie, dass da im Handel was passieren kann, was von Nachhaltigkeit ist?
Na klar, also die das neu denken, da zählt auch Mr. Spex jetzt mal dazu. Ja. Wo die ja jetzt die von Anfang an Omnichannel machen, die das alles miteinander verzahnen und die wachsen eben schneller als traditionelle Marken, die da erst neu dazugekommen sind. Das ist schon so. Und das ist ein sehr unternehmerisches Feld, wo sich zumindest in den USA auch jedes Jahr, also Dutzende, ja, tolle neue Unternehmen formieren und auch sehr schnell wachsen. Wir haben selbst einige von denen, also Untucket, Outdoor Voices, ist vielleicht hier nicht so bekannt, sind aber in den USA riesen Erfolgsstories.
Was machen die?
Ja, also Untucket, die machen Hemden, die man über der Hose trägt. Jetzt nicht lachen, ja, aber die Amis, für die ist was ganz Tolles, ja. Die sehen auch noch gut aus und so weiter, ja. Und die gehen dieses Jahr in die Börse, ja, zum Beispiel, ja. Oder Warby Parker ist ein bekannter, Fall.
Von Brillen, ne?
Outdoor Voices ist sowas Ähnliches, ist halt nachhaltige Sportswear.
Ah, daran glaubst du schon, an D2C?
Ja, klar, klar. Die entdecken Nischen und bauen die eben sehr gut aus. Und die bauen die genauso aus, wie sie gesagt haben. Die fangen mit einer Website an und einem Flagship-Store. Und nach einer Weile machen die Filialen auf, um einfach mehr Kunden zu gewinnen, zu günstigeren Preisen und Märkte erschließen zu können, wo sie auch mit online noch nicht so bekannt sind. Ja? Also die wissen ganz genau, wenn die zum Beispiel, ich sage jetzt mal, als Outdoor Voices gerade angefangen haben, sagen, sie hatten noch nichts in Chicago, die gehen dann mal mit einem Pop-Up-Store in eine Mall und gucken mal, wie es läuft. Und wenn es interessant ist, dann machen die dort einen Laden auf. Dadurch, dass sie alle Daten einsammeln, wissen die, daraufhin resultierende Online-Bestellungen aus der Gegend um Chicago von Leuten, die in dem Laden waren, es ist alles messbar. Ja? Mhm. Daraus können die auch ausrechnen, ab wann sich das lohnt, eine weitere Filiale irgendwie zu eröffnen. Ja? Das und die gehen auch international. Also das, also Untucket zum Beispiel macht gerade, also in Kontinentaleuropa zumindest, überall Filialen. Aber London, die betreiben wir schon. Die sind jetzt gerade hier im praktisch in den großen europäischen Ländern am expandieren. Fangen ja gerade erst an, also deswegen hat man sie jetzt vielleicht noch nicht so gesehen, aber Gani ist auch sowas, wächst wie verrückt. Wenn die ein gutes Händchen für eine Nische haben, Gani ist so ein Fall, die Männer wissen immer nichts damit anzufangen, ja. Aber die Frauen, die sagen, ja, Gani. Ja,
ich war selber vor kurzem auf einer Modemesse hier in Berlin, Premium, und da ging es mir genau so. Da habe ich auch Gani so zum ersten Mal richtig wahrgenommen und alle haben mir erzählt, wie groß die sind und wie relevant die sind. Ich so, oh krass, habe ich noch nie was von gekauft, aber dann habe ich es verstanden.
Ja.
Also sag mal was zu H&M und Zara und so. Das sind ja auch, sag mal, klassische, wie soll man sagen, vertikal integrierte Marken, wenn man so will. Extrem erfolgreich, stehen jetzt vor unklarer Zukunft. Wie ist deine Prognose da?
Also ich denke, beide haben die Möglichkeit, sich neu zu erfinden.
Müssen das aber tun,
ja. Weil es ist einfach nicht akzeptabel, dass ich ein Kleid, ein rotes Abendkleid für 20 Euro kaufe, was irgendwie 4-5 Meter Quadratmeter Stoff benötigt, was vorher gefärbt wurde. Und das haben die für 4 Euro eingekauft oder 3 Euro vom Lieferanten. Ja. Da ist völlig klar, dass die Umwelt und die Arbeitsleistung, wahrscheinlich Kinder oder irgendwas, ja, alles leidet, das kann man nicht machen. Das kann man einfach nicht machen. Mhm. Da geht es ja noch gar nicht um Nachhaltigkeit. Da geht es darum, da ist gar nicht einpreisbar, dass das Wasser geklärt wird vom Färben. Das geht nicht bei dem Preis. Unmöglich. Ja. Also sag mal, diese extremen Formen von Fast Fashion, wo das Zeug so billig ist, dass man es wegschmeißen kann. Es wird aufhören.
Aber es ist eher aus ökologischen
Gründen. Das machen die Erzeugerländer nicht mehr mit.
Aber da geht es dann eher um ökologische Aspekte und weniger um jetzt sagen wir mal, Marktdynamiken.
Das geht im Wesentlichen um ökologische Aspekte dabei. Das stimmt schon so. Und die Modebranche hat ja auch so eine Art Thinktanks. Ja, die treffen sich zum Beispiel da einmal im Jahr in Oxford oder nahe Oxford. Dort gehe ich immer mal hin, das Thema, wie man die Nachhaltigkeit wieder da reinbringt, da reden die schon seit 3 Jahren drüber, das ist ein extrem wichtiges Thema. Und alle neuen Marken, alle diese schnell wachsenden, die haben irgendein Nachhaltigkeitsthema mit drin oder haben sich wirklich Gedanken gemacht, technisch, wie sie Stoffe zum Beispiel produzieren, die eben nicht so belastend sind für die Umwelt oder für die Länder, die sie letzten Endes produzieren.
Okay, aber ansonsten sagst du, wenn die das in den Griff kriegen, die Marktposition für die ist gut. Die bräuchten jetzt, die könnten euch aber auch gut gebrauchen, rein theoretisch. Also ich meine, wenn du sagst, Zielkunde Hugo
Boss. Ja, aber ich sag mal, die haben nicht so einen hohen Kundenservice-Anspruch. Ich weiß nicht, ob die uns brauchen.
Okay.
Ja, dort würden wir auch nicht als erstes hingehen.
Weil die,
ja, also wir brauchen hohe Marge, wir brauchen Kunden, die einen gewissen Serviceanspruch auch haben. Und ja, bei H&M, da ist es ja möglichst so, dass man bitte keinen stört, zugreift und wieder rausläuft. Also für die wäre sowas wie Self-Checkout interessant, ja.
Okay. Jetzt bist du schon seit, weil nicht, was haben wir gerade gesagt, 25 Jahren oder mehr in dem ganzen Digital-Business dabei und hast dich auch schon ein paar Mal so geäußert, dass du dir ein paar Veränderungen vorstellst, um Deutschland irgendwie wettbewerbsfähig zu halten. Was wäre so deine Kernwunsch, deine Kernthese?
Ja, meine Kernthese ist, dass man nicht alles verändern kann dahingehend, dass es so aussieht wie in den USA und in China, ist einfach nicht möglich. Ja? Aber es gibt ein paar wenige Dinge, wenn die da wären, dann würden viele kreative Unternehmer und Finanziers zusammenfinden. Dazu zählt auf jeden Fall eine Börse. Das muss jetzt kein deutsches Modell sein, es kann auch ein europäisches Modell sein. Eine Börse, die explizit für Technologieunternehmen gedacht ist. Ja? Das gab es schon mal in Form von dem neuen Markt und Nouvelle Marché in Frankreich. Leider ist das sozusagen mit deutscher Gründlichkeit wieder eingestampft worden. Dabei hätte man einfach nur aus den Fehlern lernen, ein bisschen justieren können. Ich sehe momentan nicht, dass die deutsche Börse, das ist ein Privatunternehmen, sich für sowas überhaupt nur interessiert. Kann ich nicht sehen.
Warum ist es so wichtig?
Weil es wird oft gesagt, es ist nicht genügend Venture-Kapital da. Ja, es gibt nur so mal ein 20stel von dem, was in den USA ausgegeben wird, ja, oder investiert wird in Venture-Kapital. Der Grund dafür ist aber nicht, dass das Geld nicht da ist. Also das Geld ist sehr mobil. Das kommt auch sofort hierher, wenn es sich hier besser vermehrt. Ja. Sondern für diese Venture-Capital-Modelle, wo ein Unternehmen von 40 ein super Investment ist und dann vielleicht noch zwei, drei, wo das Geld gerade so wiederkommt und beim Rest ist Geld weg. Ja. Da muss das eine Unternehmen auch super wertvoll werden. Und das geht nur über eine Börse. Ja, und der ganze Kreislauf würde sich sehr schnell hier etablieren, wenn es die Exit-Möglichkeit gäbe.
Aber es gibt doch jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr große, sehr, sehr viele Finanzierungsrunden quer durch alle Branchen, Fintech,
alles. Das sind alles Unternehmen mit US-Footprint oder Ambitionen.
Okay.
Also auch N26 hat sich
Auto in die USA 1, aufgemacht. Wie es alles heißt. Get Your Guide, die ganzen Unicorns, jetzt darunter gibt es jetzt auch ständig so immer irgendwelche neuen.
Nee, also die Zahlen, wie viele werden finanziert, mit wie viel und wie viel gehen letztendlich davon eine Börse, die sind ein Rundungsfehler im Vergleich zu den USA. Und das wird hier einfach nicht verstanden, weil die Ausnahmen immer hervorgeholt werden als, guck mal, es geht doch. Mhm. Das ist nicht so.
Mhm. Das heißt, du sagst, es ist eigentlich zu wenig.
Es sind viel zu wenig, ja.
Aber nicht in der frühen Phase, sondern es ist zu wenig, sagen wir mal, so eine Exit-Möglichkeit, der Anreiz
ist
zu
klein. Ich will mal so sagen, es ist in glücklicherweise, das war auch nicht immer so, in Deutschland und auch in Frankreich oder in Großbritannien, kein Problem, eine Anschubfinanzierung zu bekommen von ein paar hunderttausend bis zu 2-3 Millionen, ist auch kein Problem, das geht alles, dafür gibt's VCs. Ja. Aber wenn ich dann ein Geschäftsmodell habe, wo ich mehrere Runden mit 20, 30, 40, 50 Millionen oder mehr brauche, ja, also bei Newstore stecken ja, so 140 drin.
Jetzt schon,
ne?
Wahrscheinlich noch ein paar mehr.
Das ist hier einfach nicht zu finanzieren. Das macht keiner. Und die Politik schreit dann oft danach, wir müssen staatliche Venture-Kapitalfonds auflösen. Als ob diese Deppen in der Lage wären zu entscheiden, wohin das zu investieren ist. Ja. Das können die natürlich nicht. Das können nur Leute, die vorher selbst mal Unternehmer gewesen sind, und zwar erfolgreiche Unternehmer. Und die würden das nie tun, wenn es nicht hinterher eine gute Möglichkeit gäbe, das Geld zumindest im Fall, also sagen wir, 1 von 20 bis 1 von 40 mit mal 100 wiederzubekommen. Ja? Weil das ist nötig, damit sich diese Geschäftsmodelle rechnen. Ja, und da gibt es eine Reihe von Problemen dabei. Also die eine ist, da muss eine Börse da sein, weil sonst würde man von den Firmen ja praktisch verlangen, dass sie unbedingt auch in den USA erfolgreich sind, sonst können sie nicht an die Börse gehen, ja, weil de facto man kann nicht in den USA eine Börse sinnvoll an die Börse gehen, wenn man im Land kein Geschäft hat. Da kennt niemand die Marke, das funktioniert alles nicht. Ja. Und es gibt aber keine europäische Börse, die diese Voraussetzungen mitbringt und die einen großen Kreis von institutionellen, weltweiten institutionellen Investoren um sich geschart hat, die in Technologieunternehmen investieren, ja, die vielleicht Verluste machen. Das gibt's so nicht. Und das wäre nötig, ja. Und
das wäre so dann noch ein zweites Ziel, was du noch wünschst hier für den Standard?
Weniger Regulierung an der falschen Stelle. Ja, das ist ein EU-weites Problem, das ist kein reines deutsches Problem.
Hattest du ja gerade schon ein bisschen was zu erzählt, insofern. Ja,
ist ein großes Problem. Wenn wir so weitermachen, also die kurzfristige Denkweise, dass Bollwerke wie die Datenschutzverordnung vielleicht Amazon und Google und Facebook aus Europa zurückdrängen, das Gegenteil ist der Fall. Das Bollwerk, das sorgt dafür, dass Startups hier überhaupt gar nicht erst so etwas versuchen, weil die Hürde, die zu überspringen ist, die Komplexität ist um ein Vielfaches höher als etwa in den USA. Ja. Während so ein US-Unternehmen kann erstmal schnell wachsen in den USA und die haben irgendwann eine kritische Masse erreicht und haben genügend Finanzierung und die können das dann einfach bezahlen. Ja. Also für so ein Großunternehmen wie Amazon, Google, Facebook mit den Regulierungen in Europa umzugehen, ist überhaupt kein Problem. Die haben das Geld dazu. Und die Leute, die machen das einfach. Ja? Die kleineren, die Startups, die werden abgeschnitten.
Jetzt sag mal, was machst du selber so Vollzeit arbeiten jetzt auf dem neuen Projekt? Jeden Tag, 5 Tage die Woche?
Ja. Also ich habe auch Urlaub oder so, aber ich arbeite ganz normal und gut.
Als Anleger machst du noch, sag mal, ein paar Investments, kann man so sehen, Mr. Spex, gibt es noch was anderes, was du so...
Ich mache gelegentlich mal ein Investment, aber ich mache jetzt nicht systematisch Venture Capital im Moment.
Und ansonsten alles in Amazon oder alles in Shopify oder alles in Classified. Facebook?
Classified.
Ja? Also machst du keine besonderen Investmentgeschichten, keine Immobilien, nichts?
Das gehört nicht hierher.
Okay, dann lassen wir es aus. Stefan, ich danke dir. Wie gesagt, spannend mal so 3/4 Stunde zu hören, was jemand macht, der seit 25 Jahren dabei ist auf dem Niveau. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Tschüss. Ciao, ciao.